Deutschlandfunk Kultur Lesart mit Frank Mayer.
Seien Sie ganz herzlich willkommen. Wir werden uns gleich aufmachen hier in die Hamburger Literaturszene. Da geht in wenigen Tagen eine Ära zu Ende. Nach 20 Jahren wird Rainer Moritz dort seinen Posten verlassen als Leiter des Literaturhauses. Was so ein Literaturhaus überhaupt macht und wie sich das Literaturleben verändert hat in diesen 20 Jahren, das will ich gleich besprechen mit Rainer Moritz. 20 Jahre lang hat Rainer Moritz das Hamburger Literaturleben mitbestimmt, ziemlich entscheidend mitbestimmt als Leiter des Literaturhauses Hamburg. Ende April wird er jetzt die Schlüssel da weiterreichen an Antje Flemming, die neue Chefin des Literaturhauses. Aber bevor Rainer Moritz geht, wollen wir doch etwas haben von seinen Erfahrungen in dieser Position. Also guten Tag nach Hamburg, Herr Moritz.
Einen schönen guten Morgen, Herr Mayer.
6 Tage sind es noch, dann verlassen Sie das Haus. Ist der Abschied jetzt schon richtig greifbar? Haben Sie schon Kisten gepackt? Gab es schon ein großes Abschiedsfest?
Das Abschiedsfest findet erst morgens statt. Das Kistenpacken, Sie haben sofort den Finger in die Wunde gelegt, ist das größte Problem, wenn man ein Büro 20 Jahre lang betreibt, sozusagen, und das auch das Hauptbüro war. Ich habe zu Hause auch ein Arbeitszimmer, aber ich habe eigentlich alles, was ich getan habe, in diesem Büro gemacht. Und nun sozusagen zu entscheiden, welche Bücher dürfen mit nach Hause, welche werden entsorgt, welche werden meiner Nachfolgerin überlassen, nach dem Motto, sie muss selber entscheiden, was sie damit soll. Das ist in der Tat ein großes Problem und ich versuche das jetzt noch die nächsten Tage in Etappen zu lösen.
Dann wünsche ich da viel Kraft für diese große Aufgabe. Sie waren ja, bevor Sie Literaturhausleiter geworden sind vor 20 Jahren, unter anderem Cheflektor beim Verlag Reclam Leipzig, dann Programmgeschäftsführer beim Verlag Hoffmann und Campe, das war dann schon in Hamburg. Als Sie damals 2005 zum Literaturhaus kamen, was für ein Profil hatte das Haus damals?
Nein, ich bin ja sozusagen der dritte Leiter gewesen. Christina Weiß, die spätere Kulturstaatsministerin, war die erste Leiterin für 3 Jahre. Dann kam Ursula Keller, meine Vorgängerin, die das 13 Jahre gemacht hat. Profile ändern sich natürlich durch die Personen, die ein Haus leiten. Das ist ganz klar. Ich habe, glaube ich, in diesen letzten 20 Jahren versucht, das Programm etwas mehr zu öffnen. Das heißt, ein breites Programm anzubieten, die Menschen auch nicht zu bevormunden, was den literarischen Geschmack angeht. Das heißt, ich habe durchaus immer wieder versucht, auch in einem Monatsprogramm, dass man ja immer versuchen muss, auszutarieren, für ganz verschiedene Literaturinteressenten etwas zu bieten, also auch mal einen anspruchsvollen Kriminalroman vorzustellen, aber auch dann eben Lyrikabende zu veranstalten, bei denen man weiß, dass da jetzt keine Massen hinströmen werden. Aber das war mir immer wichtig, sozusagen breites Programm anzubieten und die Schwellenangst, wir sind ja in Hamburg in einer sehr schönen Villa, die vor allem jüngere Menschen manchmal erschreckt, weil sie so ehrfürchtig auf den ersten Blick wirkt, diese Schwellenangst zu nehmen.
Ist das eine Entwicklung, die Sie auch bei anderen Literaturhäusern in Deutschland beobachtet haben, diese Öffnung des Programms auch zur Genre-Literatur, auch für jüngere Leute, oder ist das jetzt ein Hamburger Spezialfall?
Nein, es ist jedes Haus. Wir haben ja dieses Netzwerk der Literaturhäuser seit vielen Jahren. Da sind 17 der größeren Häuser zusammengeschlossen im deutschsprachigen Raum. Und wenn man diese Programme vergleicht, das kann man auf der Netzwerkseite immer mal ganz gut tun. Das ist immer sehr interessant. Dann gibt es natürlich Unterschiede, was mit dem Profil der Häuser zu tun hat. Es gibt Häuser, die mehr auf Novitätenvorstellungen setzen. Das ist ja für alle Häuser ein Schwerpunkt, natürlich neue Bücher vorzustellen. Dann gibt es Literaturhäuser, die eher thematisch arbeiten, die Symposien, Tagungen anbieten, Diskussionsrunden anbieten. Dann gibt es Literaturhäuser, die mehr auf politische Ausrichtungen sich versteift haben, also versuchen da auch die Diskussion im politischen Bereich und nicht nur im kulturpolitischen Bereich anzuheuern. Nein, das ist, glaube ich, sehr unterschiedlich. Wir haben uns immer so verstanden, auch als ein Haus, das vor allem die Kinder- und Jugendliteratur stark fördert. Ich glaube, es gibt kein anderes Literaturhaus in Deutschland, das so breit aufgestellt ist, was die Kinder- und Jugendliteratur mit 6, 7, 8 verschiedenen Formaten, mit dem Hintergedanken, wer früh das Literaturhaus betritt, wird vielleicht auch wiederkommen und zu Erwachsenenveranstaltungen gehen.
Sie haben demnächst, wenn ich es richtig gesehen habe, in Ihrem Programm Anfang Mai auch eine Veranstaltung des Literaturhauses in einer Schule, nicht wahr? Also Sie gehen dann auch raus?
Genau, es gibt Schulklassen, die zu uns kommen, das ist meistens tagsüber. Wir haben ja in unserer schönen Villa da verschiedene große Räume, wo wir auch Schulklassen sozusagen empfangen können. Aber wir gehen auch raus, das ist ganz wichtig, weil das Literaturhaus in Hamburg liegt auf der Uhlenhorst, also in einem eher edleren Stadtteil. Das heißt, es ist auch ganz wichtig, jene Stadtteile zu bewirtschaften, in Anführungszeichen, wo man nicht davon ausgehen kann, dass die Bewohner automatisch auch ins Literaturhaus gehen.
Und diese Öffnung, also wenn Sie sagen, das haben Sie schon vor langer Zeit begonnen zu betreiben, diese Öffnung des Programms, hat das auch damit zu tun mit dieser Entwicklung, die ja schon länger sich vollzieht auf dem Büchermarkt, dass die Leserinnen und Leser einfach weniger werden und dass man deswegen auch mehr tun muss, um sie anzuziehen?
Ja, das gilt nicht unbedingt für den Besuch von Literaturhäusern. Das gilt sicherlich für Buchhandlungen. Wir haben ja im Hause auch die Buchhandlung Samtleben seit 35 Jahren. Derselbe Buchhändler, der bei uns im Haus ist, auch der wird sich demnächst übrigens in den Ruhestand verabschieden. Nein, ich glaube, das betrifft den Buchhandel vor allem, das betrifft die Verlage. Sie haben es ja erwähnt, ich habe sozusagen 15 Jahre auch in Verlagen gearbeitet. Nein, was den Besuch von Literaturhäusern angeht, so können wir eigentlich feststellen, dass der nach Corona jetzt mindestens wieder auf dem Niveau ist von vor Corona. Das heißt, man hat das Gefühl, die Menschen wollen genau dieses hautnahe Erlebnis. Sie wollen Autorinnen und Autoren erleben. Ich erinnere mich gut noch an Diskussionen, die ich vor 10 Jahren hatte. Da hat ein Berliner Kulturwissenschaftler Stefan Poromka die These aufgebracht, Lesungen, das ist alter Schnee von gestern, das wird es nicht mehr geben, das ist die Aura des Dichters, völlig veraltete Konzepte. Ich habe ihm damals schon widersprochen, weil ich glaube, die Menschen haben genau dieses Bedürfnis, sich auf etwas einzulassen, ein Autor auch mal eine halbe Stunde lesen zu hören, nicht nur Häppchen zu klicken oder schnell einem Link nachzugehen und dann dem anderen. Wir können, glaube ich, und das gilt nicht nur für das Hamburger Literatur, feststellen, dass der Zuspruch zu Lesungen eher größer geworden ist in den letzten 10 Jahren.
Mhm. Gibt es in diesen 20 Jahren etwas an den Rahmenbedingungen für die Arbeit so eines Literaturhauses, was sich markant verändert hat?
Es geht immer um Geld. Es geht natürlich auch in Kultureinrichtungen, da sind Literaturhäuser keine Sonderfälle, um Geld. Jedes Haus hat seine eigene Struktur. Die meisten Literaturhäuser in Deutschland sind eingetragene Vereine. Wir auch. Wir haben über 700 Mitglieder. Wir vermieten nicht nur an die Buchhandlung, die ich schon erwähnt habe, wir vermieten auch an das Restaurant. Das ist an sich eine sehr schöne Kombination, wenn Sie in dieser schönen Villa am Schwanenweg eben eine Buchhandlung haben, ein Restaurant haben, wo Sie frühstücken können, wo Sie Mittag essen können, wo Zeitungen aushängen, also fast wie in einem Wiener Kaffeehaus. Das sind wichtige Einnahmequellen. Dann gibt es immer wieder zum Glück Mäzene, die man aber auch gewinnen muss, die man akquirieren muss. Man arbeitet mit Stiftungen zusammen, um sozusagen Veranstaltungen möglichst kostenneutral zu gestalten im einen oder anderen Fall. Also das ist immer ein Kämpfen und dann gibt es natürlich auch den Kampf oder die Auseinandersetzung, die in Hamburg in meiner Zeit zum Glück sehr oft sehr erfolgreich war mit der Kulturbehörde. Das heißt, die Stadt Hamburg unterstützt den Literaturhausverein seit Beginn an. Aber natürlich gibt es in jedem Haushalt immer wieder Kämpfe, damit man sozusagen wenigstens mit einer schwarzen Null rauskommt.
Und da gab es ja gute Nachrichten für Sie. Im vergangenen Dezember hat Hamburg angekündigt, die Bürgerschaft hat beschlossen, für den Doppelhaushalt, also 25/26, den Kulturetat sensationellerweise zu erhöhen. Um 11% werden ja in anderen Metropolen, Berlin und viele andere große Städte in Deutschland drastisch gekürzt wird in der Kultur. Also das Literaturhaus hat jetzt erstmal für die nächsten 2 Jahre keine Geldsorgen?
Also zumindest haben wir wirklich einen guten Puffer bekommen. Wenn wir unsere Sitzungen im Netzwerk der Literaturhäuser haben, ist es mir im Moment fast etwas peinlich, wenn wir da zusammenkommen, dann berichtet jedes Haus über die Probleme, die es hat. Und es sind in vielen Städten finanzielle Probleme. Das heißt, da werden die Etats gekürzt. Berlin hat ja viel Aufsehen erregt vor einigen Monaten mit zumindest rabiat angekündigten Kürzungen. Nein, Hamburg hat das Glück, immer wieder auch Präses der Kulturbehörde zu haben, die sich für die Literatur einsetzt. Das war Barbara Kisselauer und jetzt ist es Carsten Broster seit etlichen Jahren. Der liest. Das ist schon mal eine sehr wichtige Voraussetzung. Das ist eine sehr wichtige Voraussetzung und keine Selbstverständlichkeit, dass Vorsteher der Kulturbehörde auch Lesende sind. Und er hat sich immer zusammen mit der ganzen Abteilung dort in der Behörde eingesetzt für Literatur. Und wir haben jetzt eben, Sie haben es gerade erwähnt, dieses Glück, dass generell der Kulturetat für den nächsten Doppelhaushalt in Hamburg deutlich angehoben wurde und auch das Literaturhaus profitiert davon. Ich muss allerdings dazu sagen, wir hatten auch schwierige Phasen zu überstehen. Also 1989 ist das Literaturhaus in Hamburg begründet worden und dann gab es 28 Jahre lang, also bis 2017, das muss man sich vorstellen, keine Erhöhung seitens des Zuschusses. Das hat sich nach 2017 Gott sei Dank geändert. Sonst würde das Literaturhaus auch nicht mehr bestehen, weil denken Sie nur an die Kostenexplosion der letzten Jahre nach Corona. Ja. Alles ist gestiegen und davon haben die Literaturhäuser natürlich auch darunter zu leiden.
Gibt es jetzt etwas, was Sie nicht hinbekommen haben in diesen 20 Jahren, wo Sie jetzt hoffen, dass Ihre Nachfolgerin Antje Flemming das aber hinbekommen könnte?
Was man schrittweise tun muss, man muss sozusagen gegenwirken gegen dieses Phänomen, das sie auch in Opern, in Theatern haben, dass das Publikum natürlich einen relativ hohen Altersdurchschnitt hat. Das haben wir in der Vergangenheit schon versucht, nicht zu beheben, aber zumindest dagegen zu arbeiten, indem man Themen anbietet. Wir haben eine sehr altehrwürdige Reihe bei uns im Haus, das Philosophische Café. Das gibt es seit 1999. 10-mal im Jahr kommen Kulturwissenschaftler, Soziologen zum Gespräch mit einem wechselnden Moderatorenteam zusammen. Und da wird nicht gelesen, sondern da wird diskutiert. Und gerade dieses Format, wenn Sie Themen anbieten, wir hatten vor ein paar Tagen Christoph Uhle, einen KI-Spezialisten, der gerade dazu bei S. Fischer ein Buch veröffentlicht hat. Und dann merken Sie, wenn Sie bestimmte Themen anbieten, dann haben Sie auch plötzlich ein jüngeres Publikum im Haus. Also es ist die Programmmischung, die es auch macht, ausmacht. Ich liebe auch das Publikum, das seit 30 Jahren ins Literaturhaus kommt, selbstverständlich. Das ist die Basis des Hauses. Aber Sie müssen natürlich durch Themen, durch neue Zusammenstellungen von Programmen, durch andere Formate auch versuchen, ein jüngeres Publikum zu gewinnen.
Etwas, Herr Moritz, habe ich nicht verstanden, als ich mir so angeguckt habe, was Sie am Literaturhaus machen, was Sie aber sonst auch noch so machen. Ich habe gelesen, dass Sie in den letzten Jahren im Schnitt pro Jahr 3 Bücher veröffentlicht haben sollen. Dann sind Sie auch noch viel unterwegs zu Lesungen. Sie machen Kritiken. Sie müssen auch noch zu Fußballspielen gehen, weil Sie leidenschaftlicher Fußballfan sind, für Ihre vielen Bücher auch noch recherchieren. Ich frage mich jetzt, bleibt da als Literaturhausleute einfach so unendlich viel Zeit übrig oder schlafen Sie nie oder gibt es mehrere Rainer Moritze? Wie geht das?
Das ist eine sehr gute Frage. Ich muss ja auch für den Deutschlandfunk immer wieder als Kritiker arbeiten.
Das ja,
haben
auch
Sie
das
sozusagen
noch
einbezogen in das, was Sie gerade aufgezählt haben. Nein, ich bin ein bisschen arbeitsverrückt, das will ich sicherlich sagen. Ich komme aus Schwaben, habe also diesen schwäbischen Fleiß, diese Sekundärtugend tief verinnerlicht, komme mit 6 Stunden Schlaf aus. Das Schöne an der Arbeit im Literatur ist, dass Sie viele Dinge natürlich miteinander verbinden können. Das heißt, Sie können Literaturkritik mit der Auswahl von Büchern, mit der Zusammenstellung von unseren Programmen verknüpfen. Sie können Buchempfehlungen machen, auch das haben wir eingeführt vor 19, 18 Jahren im Literaturhaus, dass wir auch in Anführungszeichen solch einen Service-Teil haben in unserem Programm. Das heißt, dass ich zusammen mit der Kollegin vom NDR, Annemarie Stoltenberg, 4-mal im Jahr Bücher empfehle, also wirklich auch Handreichungen gebe, was lohnt sich zu lesen. Nein, das geht wirklich Hand in Hand, wenn ich unterwegs bin. Sie haben es angesprochen, kann man ja Gott sei Dank im Zug wunderbar arbeiten. Man muss schauen, wo man sitzt. Man muss nicht das Kinderabteil nehmen im ICE. Der Wagen 7, den gilt es immer zu meiden, wenn man lesen will, wenn man Mails beantworten will. Nein, das hat sich bei mir so ergeben, diese Arbeitssüchtigkeit in Anführungszeichen lässt sich aber wunderbar verknüpfen, wenn man sozusagen das tun will, was man tun will. Und ich hatte immer das Privileg, in Berufen zu arbeiten, die ich gerne ausgeübt habe.
Sagen Sie uns zum Schluss doch bitte noch nach diesen 20 Jahren, was fällt Ihnen spontan ein, wenn ich frage, was war denn Ihr glücklichster Abend oder Ihr glücklichster Tag im Literaturhaus?
Das habe ich mir die letzten Wochen natürlich auch überlegt, bin nochmal durchgegangen, wen hatten wir zu lesen. Und da gäbe es viele Beispiele, ob das Siri Hüstvedt war, ob das Richard Ford war. Vielleicht war doch ein bleibender Moment für mich, als der Ire William Trevor vor ein paar Jahren verstorben. Das ist einer meiner Lieblingsautoren immer schon gewesen. Ich habe ihn damals zu Hoffmann und Campe auch geholt. Und dann habe ich mir gedacht, wenn du seine Bücher so schätzt, wenn du ihn als Person so schätzt, muss es dir gelingen, ihn einmal nach Hamburg zu locken. Da war er, glaube ich, fast schon 80 und ist nur für die eine Lesung zusammen mit seiner Frau nach Hamburg gekommen. Und das war ein besonderer Moment, wenn man einen Autor kennenlernt und ihn dann auch noch sehr sympathisch findet, dessen Bücher man schätzt. Das war vielleicht einer der ganz besonderen Momente in den letzten 20 Jahren.
Der Abend mit William Trevor, ein besonderer Moment, ein ganz besonderer für Rainer Moritz, seit 2005 Leiter des Literaturhauses Hamburg und noch bis zum 30. April 2025. Dann vielen Dank für das Gespräch und alles Gute für die Zeit danach.
Ich bedanke mich, Herr Mayer.
Die wahrscheinlich künftige Bundesregierung aus Union und SPD, die will das Bundesaufnahmeprogramm für Afghanistan beenden. Das ist das Programm, mit dem besonders gefährdete Menschen und sogenannte Ortskräfte aus dem Land herausgeholt werden. Unter diesen Menschen sind auch eine ganze Reihe von Schriftstellerinnen und Journalisten. Meine Kollegin Cornelia Zetsche hat mit einigen von ihnen sprechen können über ihr Leben in Deutschland und ihre Angst im Blick auf Afghanistan.
شب حضور تو را غرق در سرور کنم چراغ کور خودم را فدای نور کنم.
Als Tamanna Tavangar dieses Gedicht von Liebe und Wehmut schrieb, war Kabul gerade gefallen. Sie war schwanger und ratlos, was nun werden sollte. Tamanna Tavangar, Mitte 30, eine von nur 21 Theaterregisseurinnen Afghanistans, Schauspielerin und Dichterin.
Als Kabul gefallen ist, wurden Frauen komplett aus dem öffentlichen Leben ausgeschlossen. Sie mussten zu Hause bleiben. In Theatern haben dann Männer die Rollen der Frauen gespielt. Ich lebte ständig in Angst und konnte nicht arbeiten.
They came to my room, they threatened me, they will kill me.
Gisa Kianush aus Mazai Sharif, 33, wurde zu Hause von den Taliban bedroht, weil sie als Fernsehjournalistin für Frauenrechte eintrat und ein freies Leben führte. Sie fand Schutz in einem Safe House. Beim Gedränge der Flüchtenden am Flughafen von Kabul 2021 unter Schüssen und Tränengas wurden ihr Mann und ihr Sohn verletzt. Traumata bis heute.
I was calling that every part of this globe is my home. But now, being in exile, I realize it's not true. When you are forced to leave,
Gisa Kianush dachte, sie könnte überall zu Hause sein. Nun fühlt sie sich schuldig, Afghanistan im Stich gelassen zu haben. Wäre sie geblieben, wäre sie nicht mehr am Leben.
I was not there alive now. And my family as well.
Gisa Kianush und Tamanna Tavangar fanden über das Bundesaufnahmeprogramm für Ortskräfte und besonders vulnerable Gruppen dank NGOs, Behörden und Ministerien Zuflucht in Deutschland. Wie Gafur Imran, der dem PEN Afghanistan in Deutschland vorsteht. Sein Vergehen? Er synchronisierte und publizierte Imagefilme der Bundeswehr und assistiert Sameh Hamed, dem PEN-Präsidenten von Afghanistan, der dort berühmt ist als Dichter und Musikproduzent. Die Taliban sagten, er sei kein Moslem und schreibe Lieder, aber Gesang ist nicht erlaubt, sagt Gafur Imran auf Englisch. Exil heißt Verlust von Sprache, Heimat, Identität, Familie, ein Leben im prekären Alltag des Exils und kein Publikum mehr. Manche strandeten in Flüchtlingscontainern mit einer Küche, einer Dusche für 2 Dutzend Familien und dünnen Wänden. Wie soll man da schreiben? Tamanna Tavangar hatte Glück. Sie kam nach Hamburg, in die Stadt mit der größten afghanischen Gemeinde.
Deutschland ist mein zweites Zuhause geworden. Und ich liebe dieses Land wie mein eigenes. Ich fühle mich verantwortlich zur Entwicklung dieses Land beizutragen. Deshalb hat das Leben im Exil für mich keinen bitteren Beigeschmack. Das Exil gibt mir auch die Chance, meine Stimme wieder hörbar zu machen.
Ohne deutsche Sprache sind Journalisten, Diplome und Erfahrung am Theater nutzlos. Pizza, Service und Pflege bieten vorerst Arbeit. Aber alle drei unterstützen im Internet die Zivilgesellschaft in Afghanistan. Tamanna Tavangar hielt gerade einen Schreibworkshop für Mädchen in Afghanistan. Sie sollen lernen, sich zu artikulieren. Nun erscheinen die Alltagsgeschichten als Buch. Bildung ist die Grundlage, eben auch für Frauen.
If we have our artists and people working with the literature outside of Afghanistan, if we show the reality of the society,
Künstler zeigen die Wirklichkeit, den Schmerz im Inneren Afghanistans. Das helfe hier, den Blick auf Geflüchtete zu verändern, hofft Gisa Kianush.
Then it will change the way that people think about refugees, about Afghanistan.
Wenn die künftige Bundesregierung das Grundrecht auf politisches Asyl einschränkt, keine Schutzsuchenden aus Afghanistan mehr aufnimmt und mit den Taliban verhandelt, sagt Gisa Kianush, dann haben wir keine Künstler mehr, keine gebildeten, aufgeschlossenen Afghanen. Die Taliban werden sie töten.
Artistic or journalist or open-minded Afghan anymore, because in Afghanistan they will kill.
Das sagt die afghanische Journalistin Gisa Kianush im Beitrag von Cornelia Zetsche zum Ende des Bundesaufnahmeprogramms, zum geplanten Ende dieses Programms für in Afghanistan bedrohte Menschen.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Giacomo Casanova, das war dieser große Verführer, Blender, Frauenheld, klar. Jetzt kommt aber der hoch angesehene Literaturkritiker Lothar Müller und zeichnet ein völlig anderes Bild Casanovas. So steht es jedenfalls im Klappentext seines neuen Buches und das heißt Die Feuerschrift Giacomo Casanova und das Ende des alten Europa. Michael Opitz hat das Buch für uns gelesen und ist jetzt bei uns. Hallo Herr Opitz.
Hallo Herr Mayer.
Heißt das denn jetzt diese Ankündigung, wer Geschichten vom Verführer Casanova erwartet, der ist völlig falsch bei diesem Buch?
Eigentlich schon. Also das Klischee des Erotomanen Casanova, das hält sich ja hartnäckig, aber Lothar Müller setzt da ganz woanders an. Also er wiederholt nicht das, was man schon allgemein hin weiß, sondern zeigt einen anderen Casanova. Und das ist hochspannend, was da plötzlich für einen Mann hinter diesem Klischeebild zum Vorschein kommt. Casanova war ein Schriftsteller, ein Diplomat, er war Gelehrter. Er war eine Erscheinung im 18. Jahrhundert und so stellt ihn Lothar Müller dar, ein Aufklärer. Und das verwundert einen schon, wenn man nur dieses Bild des Erotomanen im Kopf hat. Mhm.
Es soll auch um einen Moment in seinem Leben gehen, der mit der deutschen Geschichte zu tun hat. Eine Reise Casanovas ins damalige Preußen nach Berlin. Was hat er da gemacht?
Ja, zu der Reise muss man vielleicht sagen, das war nicht so eine herkömmliche Reise, dass er eingeladen wurde, sich in die Kutsche setzte und dann losfuhr, sondern Casanova ist ja eine spektakuläre Flucht 1756 aus den Bleikammern in Venedig gelungen. Und er war seitdem unterwegs in Europa, um eine Anstellung zu finden. Er brauchte Geld und er reiste sozusagen zu den Höfen Europas und kam daraufhin auch nach Preußen zum Preußenkönig und wurde vorgelassen. Das heißt, Friedrich der Große empfing ihn im Park von Sanssouci und sie spazierten da lang. Und man nahm so ein bisschen Tuchfühlung auf. Also der eine wollte eine Anstellung, der andere fragte sich, was ist das für ein Typ, dieser Casanova? Und man kam auf verschiedene Dinge zu sprechen, unter anderem auf den Park. Und da hatte Casanova das Vorbild Versailles im Blick und sagte, na ja, die Wasserspiele fehlen hier ein bisschen. Und daraufhin erwiderte der Preußenkönig, ja, er hat da viel Geld investiert, aber so schön wie in Versailles ist es nicht geworden. Dann wurde er befragt zu den venezianischen Seestreitkräften und da konnte Casanova nicht so viel aussagen und dann war es das auch eigentlich. Also eine Anstellung kam da nicht zustande. Mhm. Wenige Wochen später wurde ihm nochmal ein Angebot gemacht, dass er Kadetten unterrichten sollte und daraufhin ging Casanova nicht ein, weil er sagte, das ist dann doch nicht sein Metier, zu ärmlich, zu karg in Preußen und er reiste weiter nach Petersburg.
Das war die kurze Berliner Episode im Leben von Casanova. Sie haben schon gesagt, das sei eine Erscheinung gewesen. Wie beschreibt Lothar Müller denn diese Erscheinung? Macht er das auch eben als phänomenal sensationell?
Ja, das macht er schon und das macht er auch sehr schön. Er zeigt ihn wirklich von seiner ganz anderen Seite. Also ein Gelehrter, der mit Voltaire im Briefverkehr stand, also der wirklich empfangen wurde an den Höfen Europas, weil er ein kluger Mann war und weil er offensichtlich auch ein ganz großer Erzähler war. Also er konnte von diesen Dingen wie seiner Flucht aus den Bleikammern Venedigs so gut erzählen, dass man ihn gern gesehen hat an den Höfen. Und das kann Lothar Müller sehr schön deutlich machen. Also er zeigt diese Person, sagt aber gleichzeitig auch sehr viel zum Kontext, also zu dem Europa, in dem sich Casanova bewegt hat und wie er auch diese politischen Verwerfungen in Europa verfolgt hat. Er hat eine mehrbändige Geschichte über die Wirrnis Polens geschrieben, was man nicht erwartet. Eine Schrift über den Uterus, was man auch nicht erwarten würde von Casanova. Also wirklich jemand, der nah dran war am der Zeit, in der er gelebt hat und dazu auch als Autor Stellung genommen hat.
Das Buch heißt ja eben Die Feuerschrift Giacomo Casanova und das Ende des alten Europa. Wieso jetzt eigentlich das Ende des alten Europa? Was ist damit gemeint?
Ja, Casanova gehört tatsächlich zu dem alten Europa und dieses alte Europa geht 1789 mit der Französischen Revolution in Frankreich unter. Da hat er auch eine sehr reservierte Haltung zu eingenommen, zu der Revolution. Er war jemand, der wollte an die Spitze der Gesellschaft, das heißt, er wollte in die aristokratischen Salons. Das war sein Metier, da wollte er hinein. Und das alte Europa war 1789 dann mit der Revolution zu Ende gegangen. Und er schreibt in seinen Memoiren, in diesen wirklich außergewöhnlichen Schriften, mehrbändigen Schriften, von denen gesagt wird, das sei die wahre Enzyklopädie des 18. Jahrhunderts gewesen, da beschreibt er sein Leben davor. Also wie war es, was habe ich erlebt in dieser Zeit davor? Und das ist eine unglaubliche soziologische Studie auch geworden, auch eine politische Studie, die Müller nimmt, heranzieht, immer wieder für seine Exkursionen, die er macht. Und dabei ist Lothar Müller ein unglaublicher Kenner auch der europäischen Geschichte des 18. Jahrhunderts. Und so vermag er das sehr schön zu verbinden. Also diese einzelne Person mit dem Europa bis 1789.
In seinem Buch Die Feuerschrift, Casanova und das Ende des alten Europa, das Buch von Lothar Müller im Wagenbach Verlag, ist das erschienen mit 270 Seiten. 28 Euro ist der Preis. Vielen Dank an unseren Kritiker Michael Opitz. Der Klimawandel, der bringt in den Hochgebirgsregionen wie den Alpen vieles ins Rutschen. Die Alpengletscher schmelzen sehr schnell ab. Es gibt immer öfter Überschwemmungen, es gibt Erdrutsche. Und Erdrutsch heißt auch der Debütroman des Autorenduos Burkhard Spinnen und Charles Wolkenstein. Der Roman spielt am Touristenhotspot Comer See. Da gibt es Umweltkatastrophen, Massentourismus und die lassen das Verhältnis eskalieren von Anwohnern, Investoren und Naturschützern. Unser Reporter Cornelius Willenkemper, der hat Burkhard Spinnen und Charles Wolkenstein auf Einladung des Kanon Verlages am Comer See getroffen.
In Cadenabbia, einer kleinen Ortschaft am Westufer des Comer Sees, ist von Alpenidylle wenig zu spüren. Im Fünf-Sterne-Hotel Britannia Excelsior Lake Como bereitet man sich auf den großen Touristenzustrom vor, denn im kommenden Jahr werden in der norditalienischen Lombardei die Olympischen Winterspiele abgehalten.
Das ist keine Restaurierung. Die haben den Kasten quasi neu gebaut. Die haben Stockwerke draufgebaut, um die große Front zum See noch stärker für den Tourismus zu öffnen.
Empört sich im Garten einer nahegelegenen Villa der Autor Burkhard Spinnen. Er und der frühere Marketingmanager Rainer Zimmermann alias Charles Wolkenstein haben die Folgen von Klimawandel und Massentourismus in ihrem ersten gemeinsamen Roman aufgegriffen. Jackie und John F. Kennedy waren in den 60er Jahren am Comer See zu Gast. Dann wurden hier James-Bond-Filme und Star-Wars-Szenen gedreht. Und spätestens seit George Clooney 2002 seine Sommerresidenz bezog, nahmen die unguten Entwicklungen weiter an Fahrt auf. Co-Autor Charles Wolkenstein kennt den See seit über 30 Jahren.
Der See hat einen Boom erlebt. Und vieles, was man sieht, ist nur noch Kulisse. In Wirklichkeit wohnen da keine Menschen mehr. Das sind nur noch Airbnb-Apartments. Und viele Einheimische finden mittlerweile, obwohl sie natürlich davon profitiert haben, dass es einfach zu viel ist. Und wir sind an so einem Kipppunkt hier aus meiner Sicht. Und man müsste gegensteuern, aber das passiert eigentlich nicht.
Im Roman Erdrutsch dagegen passiert so einiges. In 1800 Metern Höhe über dem Comer See entdeckt ein Hüttenwirt eines Tages einen verwahrlosten Mann, der mit den Vögeln spricht und so scheinbar Hangabgänge infolge der Klimaerwärmung voraussagen kann. Der geheimnisvolle Vogelmensch zieht schnell allerlei Interessen auf sich, denn die Gemengelage ist explosiv. Während Investoren ein Luxusresort planen, formieren sich Umweltaktivisten zum militanten Widerstand. Eine Verkehrsblockade bringt die Unternehmensberaterin Carlotta aus St. Gallen zum Nachdenken.
Wir können uns das Auto nicht einfach wegwünschen, sagt Carlotta. Ich bitte Sie, wie soll das gehen hier in den Bergen? Sie machen sich das zu einfach. Schwarz und weiß. Alle anderen sind ignorant, nur Sie nicht. Das ist das Schlimme an euch Umweltaktivisten, dass ihr so unfähig seid, komplexe Dinge auch komplex zu denken. Die junge Frau reicht Carlotta einen Flyer. Wir sind die Burn Generation, sagt sie. Engagement und gute Ideen sind bei uns immer willkommen. Melden Sie sich doch mal und machen Sie bei uns mit.
Ja, gibt es hier auch. Greenpeace und auch ein bisschen Fridays for Future sind hier auch schon aktiv gewesen, aber mit kleinen, eher symbolischen Aktionen. Also jetzt nicht mit solchen generalstabsmäßigen Maßnahmen, wie wir sie schildern in unserem Roman.
Erklärt Charles Wolkenstein, als wir an das Ostufer übersetzen, um zum zentralen Schauplatz der Handlung hinaufzusteigen. Oben blickt Wolkenstein versonnen von der Alm hinunter auf den funkelnden Comer See und die weißen Streifen, die das Kielwasser der Fähren hinterlässt.
Dieser Ort hier hat mich ein Stück weit zu der Geschichte inspiriert. Da vorne planen Investoren das Hotelprojekt Little Tibet, was dann verhindert werden kann. Und am Nordhang, den können wir nicht einsehen von hier aus, geht der große Felsbalkon ab, also der erste Erdrutsch im Buch. Es sind ja eine ganze Reihe von Lawinen, die dann noch nachkommen.
Burkhard Spinnen und Charles Wolkenstein erzählen in wechselnden Szenenabfolgen und anhand exemplarischer Charaktere informativ und zuweilen auch in didaktischem Tonfall von den ökologischen Bedrohungen und gesellschaftlichen Spannungen infolge des Alpentourismus. Am Ende steht nicht die Eskalation, sondern der Kompromiss zwischen Investoren, Einheimischen und Aktivisten.
einfach am Schluss alles in die Luft jagen, ist für uns und unser Literaturverständnis genauso unmöglich, wie am Schluss irgendeinen Messias herunterkommen zu lassen, der dann sagt, wie es lang geht.
Es ist kein Happy End, es ist eine zufriedenstellende Lösung in der Nische. Insofern verwirklicht sich oben am Berg so eine kleine Utopie. Aber im Großen und Ganzen, im Roman wie in der Welt, dominiert das, was wir erleben, nämlich die Zielkonflikte.
Erdrutsch erinnert als wissenschaftlich fundierte Fiktion zuweilen an Frank Schätzings Bestseller Der Schwarm, in reflexiven Passagen an Thomas Hettches Sinkende Sterne. Burkhard Spinn und Charles Wolkenstein haben einen literarisch eher leichtfüßigen, aber so unterhaltsam wie anschaulichen Roman geschrieben. Jenseits von reißerischer Klimadystopie führt er ökologische Langzeitentwicklungen und widersprüchliche Reaktionen darauf vor Augen.
Das sagt mein Kollege Cornelius Wüllenkemper zum ersten Roman des Autorenduos Burkhard Spinn und Charles Wolkenstein, wobei Burkhard Spinn ja ein sehr eingeführter Autor ist mit vielen Büchern, die er schon veröffentlicht hat. Ihr gemeinsames Buch jetzt heißt Erdrutsch, erscheint heute im Kanon Verlag mit 346 Seiten, 25 Euro ist der Preis.